Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Dennis Horn.
Auch guten Abend. Die Corona-Pandemie und die Medien. Die Krise kommt. Die Corona-Pandemie und die Mediennutzung. Es darf von allen etwas mehr sein. Die Corona-Pandemie und der Virologe. Ein Blick auf die Medienkritik von Christian Drosten. Die Corona-Pandemie und die Fake News. Ein Blick auf die Gegenmaßnahmen von Faktenprüfern und Plattformen. Das sind unsere Themen heute für eine Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von der Programmdirektorin des MDR, Katja Wildermuth. Sie hat heute angekündigt, dass der Ideenwettbewerb Corona Creative beim MDR ein höheres Budget bekommen soll, weil für diesen Wettbewerb so viele Ideen eingereicht wurden. Dazu gab es heute eine Pressemitteilung, darin wird sie zitiert: Mit Corona Creative wollen wir dokumentarfilmisches Erzählen in die Öffentlichkeit und unsere Angebote bringen. Und wir wollen in diesen schwierigen Zeiten ein Signal an die Filmschaffenden senden, dass wir auf sie setzen und sie auch auf uns zählen können. Unsere Botschaft ist angekommen, die Kreativität und Vielschichtigkeit der eingesendeten Konzepte ist überwältigend. Ich möchte mich bei allen, die uns ihre Ideen geschickt haben, ganz herzlich bedanken. Um Vorschläge noch breiter realisieren zu können, haben wir die Produktionssumme auf 150.000 Euro erhöht.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Daniel Fiene.
Ach ja, wahrscheinlich wäre das uns gar nicht so eine große Meldung wert, aber in Zeiten wie diesen ist das schon etwas Besonderes. Mehr als 300 Vorschläge sind beim MDR angekommen, 150.000 sind am Ende nicht die Welt, aber das Signal, es ist so wichtig. Die Energie der Corona-Krise auch für Kreativität und Inspiration zu nutzen, leider beginnen sich in der Medienszene die Hiobsbotschaften derzeit zu überschlagen. Fast im Stundentakt gab es heute Nachmittag Meldungen, in denen Medienhäuser Gewinnprognosen zurückgezogen haben oder Kurzarbeit angekündigt haben. Auch wenn sich viele Medienmacherinnen und Medienmacher jetzt Sorgen machen, vergessen wir nicht, egal ob öffentlich-rechtlich oder privatwirtschaftlich, unsere Nutzer, die greifen stark auf unsere Inhalte, gerade auch jetzt zur Corona-Pandemie zurück. Jetzt heißt es als Branche zusammenrücken, unsere Nutzer nicht aus den Augen verlieren, unseren Qualitätsanspruch und die Branchennickeligkeiten einfach mal links liegen lassen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das aktuelle Medienmagazin. Das ist Woche 3 für viele im Homeoffice. Auch viele von uns hier bei Deutschlandfunk Nova arbeiten von zu Hause aus. Nur die nötigsten Aufgaben werden direkt im Funkhaus erledigt. Wie eben die Moderation. Das tun wir auch mit dem gebührenden Abstand. Ich stehe gerade in unserem Studio in Köln.
Ja, und nicht in unserem Berliner Studio. Also Social Distancing, das nehmen wir sehr ernst, Herr Horn.
Ja.
In den letzten Wochen, da haben wir ja hier bei uns im Medienmagazin schon sehr intensiv auch über die Herausforderungen vieler Medien berichtet. Also vieles über das Homeoffice, wie alles geregelt wird, dass sogar Teams getrennt arbeiten, damit dann nicht alle auf einmal in Quarantäne müssen, falls es zu einem Krankheitsfall kommt.
Ja, oder wenn wir durch die inhaltliche Brille schauen, ne? Also die Sportredaktionen können nicht über Spiele berichten, nicht über Turniere, Events, die ausfallen. Der Lokaljournalismus lebt vom öffentlichen Leben, von vielen Veranstaltungen auch. Es findet gerade kaum statt. Das ist eine Herausforderung.
Oder auch eine Chance für vielleicht neue inhaltliche Formate, weil mit der neuen Situation kommen natürlich auch neue Bedürfnisse von unseren Nutzerinnen und Nutzern. Und es ist da richtig interessant zu sehen, wie die Medien weltweit jetzt mit dieser Situation umgehen. Und genau das haben wir jetzt mit euch vor, einen weltweiten Blick auf die Medien jetzt zu Zeiten der Corona-Pandemie zu werfen.
Ja, und da merken wir schnell, viele Medien sind gar nicht im Innovationsmodus, sondern im Panikmodus.
Ja.
Und das ist nicht inhaltlich gemeint. Ich habe den Eindruck, das geht doch sehr gesittet zu, sondern wirtschaftlich. Der Werbemarkt bricht in vielen Ländern ein. Daniel, du hast dir das angeschaut. Wie dramatisch ist die Lage?
Also das ist ja gerade eine paradoxe Situation, die man dort auf jeden Fall feststellen kann. Wir wollen es ja noch später hier in dieser Stunde noch ausführlicher auch mit so Veränderungen in der Mediennutzung ausführlicher beschäftigen. Aber was halt tatsächlich viele berichten ist, dass gerade bei Online-Medien die Zugriffe steigen, aber das bringt nicht zwangsläufig was, wenn sie werbefinanziert sind, weil halt der Werbemarkt gerade, man muss schon sagen, einbricht. So mehr oder weniger hinter vorgehaltener Hand sagen viele Publisher, die auch Digitalabos verkaufen, dass die sich derzeit deutlich besser verkaufen, also dass sie so ihre Ziele, die sie sich für dieses Frühjahr gesetzt haben, schon deutlich dann auch erreicht haben. Aber es kompensiert nicht das, was jetzt an anderer Stelle in der Medienbranche wegbricht. Und eine richtig dramatische Beschreibung habe ich so in dieser Form in der vergangenen Woche das erste Mal gelesen von Ken Doctor, der sich sehr gut auch im US-Zeitungsmarkt auskennt. Und der hat das so beschrieben, dass das, was er jetzt wahrnimmt, war vermutlich die Medienkrise, die auf die Finanzkrise nach den Jahren 2008, 2009 folgte, die Medienkrise, die jetzt aufgrund der Corona-Pandemie vermutlich ausbrechen wird, noch um Weiten überschlagen wird. Und er beschreibt das so, 2008, 2009 war das so, dass in der US-Zeitungslandschaft oder bei US-Publishern auf einmal es einen Umsatzverlust von 19% gab. Und dieser Umsatz ist aber nicht hinterher nach der Krise zurückgekommen, sondern er hat sich einfach verlagert. Das heißt, eine Tendenz, die es da schon gab, die ist richtig verschoben worden. Und wir haben das ja derzeit auch, dass viele Werbegelder, die derzeit in traditionelle Medien fließen, eher in Richtung Facebook und Google abwandern. Und er erwartet, dass das, wenn die Werbegelder zurückgehen, dann eher auf diese neuen Plattformen. Und das ist natürlich ein harter Moment jetzt für die Medien. Er spricht sogar von einem Full Extinction Event. Und bei Ernst der Lage sieht man schon daran, Facebook stellt über sein Journalism Program in den USA 100 Millionen US-Dollar für Lokalmedien dort zur Verfügung. Also eins ist so mein Fazit, wenn man das mal richtig zusammenfasst, die Corona-Krise, die gerät jetzt so zum Katalysator des Medienwandels.
Dann lass uns mal deine versprochene Weltreise beginnen. Was fällt dir auf, wenn du auf die Medien guckst, so in den unterschiedlichsten Ländern?
Also von den USA ist es ja nicht weit nach Kanada. Es ist interessant, dass man dort sich schon wirklich auch von Inhalten trennt. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk dort, der stoppt zum Beispiel TV-Lokalnachrichten. Lokale Informationen gibt es derzeit dann nur per Radio oder übers Netz. In Lateinamerika ist auch jetzt im Umgang mit der Corona-Pandemie eine interessante Allianz in den unterschiedlichsten Ländern zu sehen. Man muss sagen, dass es dort noch ein sehr reges Konkurrenzsystem mit unterschiedlichen Zeitungsverlagen in den Ländern gibt. Und die haben in den jeweiligen Ländern gemeinsame Sache gemacht. Also wirklich Konkurrenten, die sich sonst wirklich nichts Gutes tun, haben gemeinsam Titelanzeigen geschaltet oder gemeinsame Titelseiten gestaltet, um die Bevölkerung aufzuklären. Das haben wir in Argentinien gesehen, in Brasilien, in Peru, in Puerto Rico. Und sowas Ähnliches gab es jetzt auch in Großbritannien. 60 Lokalzeitungen haben jetzt auch kürzlich eine gemeinsame Titelzeile rausgebracht, nämlich "When you're on your own, we are there with you", um da auch so ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Wir bleiben vielleicht mal in Europa, was man da so beobachten kann. Ein Land, das in den letzten Jahren sehr intensiv getroffen war durch das Coronavirus, ist Italien. Und da haben Branchenbeobachter eigentlich so die Berichterstattung in den Medien in drei Phasen unterteilt. Die erste Phase ist, dass die Medien sehr viele Experten zitieren, zum Beispiel Virologen, ja, wir kennen das. Und in der zweiten Phase gab es dann einen großen Streit, nämlich einmal zwischen Alarmisten und Herunterspielern auf der anderen Seite. Und mittlerweile sind die Medien in Italien eigentlich in der dritten Phase und das sind wirklich seitenweise Todesanzeigen. Und das ist sehr, sehr deprimierend, das zu beobachten.
Ich habe Bilder davon gesehen, das ist bedrückend, tatsächlich. Ich habe aus Österreich gehört, da sind dann auch Leute wahlweise irgendwie in die Büros gezogen, richtig, oder dann nach Hause geschickt worden.
Das sehen wir tatsächlich gerade in Österreich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, beim ORF. Heute Nachmittag gab es noch die Meldung, dass selbst beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk Kurzarbeit angemeldet worden ist. In den letzten Tagen hat man eher über eine andere Entwicklung berichtet, nämlich dass 180 Mitarbeiter in die Selbstisolation geschickt worden sind, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und das Thema Kurzarbeit in den Medien ist nicht nur in Österreich ein Thema, auch in der Schweiz können wir das beobachten bei der Traditionszeitung NZZ. Auch dort ist Kurzarbeit angekündigt worden. Und wenn wir gleich auch nochmal konkret über Deutschland sprechen, da gibt es viele ähnliche Entwicklungen.
Gut, ich drehe den Deutschlandfunk Nova Globus hier vorher noch ein Stück weiter. Es geht nach Osten.
Ja, wenn wir mal nach Russland schauen, da gibt es zwei Geschichten. Nämlich einmal, das ist heute auch noch bekannt gegeben worden, dass in Moskau so eine der letzten großen Bastionen der freien Tageszeitungspresse verkauft werden soll an einem, an einem kremlfreundlichen Eigentümer. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Meldung von Reuters, nämlich, dass die Nachrichtenagentur Reuters zitiert aus einem EU-Dokument, in dem von russischen Kampagnen berichtet wird, dass in Englisch, Spanisch, Italienisch und Deutsch sowie Französisch manipulierende Berichte im Netz auftauchen, um in Sachen Coronavirus zu verunsichern. Also wirklich so eine System instabil lassen werdende Aktion, um dann auch tatsächlich die Bevölkerung zu verunsichern. Das ist auch etwas, was man sieht. Wenn man weiter nach Osten schaut, also ganz am anderen Ende des Globus, nach Australien, da hatten wir ja kürzlich die Meldung, dass die Nachrichtenagentur Australian Associated Press eingestellt werden sollte. Das ist jetzt erstmal verschoben worden. Gerade in Zeichen der Corona-Pandemie wird hier dort erstmal nochmal weiter gearbeitet.
Okay. Du denkst, du bist schon ganz weit im Osten. Ich drehe noch weiter.
Ja, ist eine Kugel, ne?
Und ist eine Kugel. Ja. Lande wieder in den USA.
Ja, lass uns da mal genauer hinschauen, was da tatsächlich passiert. Ich habe so einen Screenshot mir abgespeichert, der hat vom Wall Street Journal, wo eigentlich alles drin war, ja. Einmal haben die ihren eigenen Covid-19-Newsletter beworben und das war über eine Eigenanzeige über der Meldung, dass das Playboy-Magazin in der gedruckten Fassung jetzt wegen des Coronavirus eingestellt wird. Also weniger Interviews künftig gedruckt. In den USA, das Pulitzer Center hat einen Wettbewerb ausgeschrieben, um Berichterstattung rund um das Coronavirus, egal ob das jetzt datengetrieben ist, ob das dass unterschiedliche Teams sich zusammenschließen oder besonders investigativ ist, und das wollen sie mit Geldern fördern. Es gibt sehr viele kleinere lokale Zeitungen, auch gerade wöchentliche Zeitungen, die sehr durch Anzeigen getrieben sind, die mittlerweile aufgeben mussten. Es sind aber auch neue Medien entstanden, wie zum Beispiel in der Stadt Austin in Texas. Dort ist jetzt ein neues digitales, lokales News-Outlet entstanden. Austonia.com heißt das. Die hatten sich das eigentlich anders vorgestellt, aber sie merken schon jetzt, dass es einen großen Bedarf an Lokalberichterstattung gibt.
Und wir haben noch gar nicht richtig über Deutschland gesprochen.
Ja, wo fangen wir da mal an? Ich bin ja gerade hier in
Hauptstadt.
Okay, ja. Also das Medienboard Berlin-Brandenburg. Dort hat die Medienaufsicht einen Hilferuf, der mich wirklich erstmal überrascht hat, vor ein paar Tagen veröffentlicht. Und zwar haben sie dort die Wirtschaftslage der Privatradios in Brandenburg beklagt, nämlich, dass dort die kompletten Werbegelder derzeit einbrechen. Und das ist ein richtiger Hilfeschrei der Medienaufsicht auch in Richtung Politik. Ein ähnliches Bild sehen wir gerade in Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es zum Beispiel in Münster den Aschendorf Verlag. Dort ist Kurzarbeit angekündigt worden. Dazu gehört zum Beispiel die Westfälische Nachrichten. Und ein ähnliches Bild, was wir bei den Privatradios in Brandenburg gesehen haben, hören wir gerade von den NRW-Lokalradios. Und zwar hat der Deutsche Journalistenverband eine Entscheidung im Landtag von Nordrhein-Westfalen kritisiert. Die SPD hatte den Landtag eingebracht, nämlich, dass die NRW-Lokalradios besondere Unterstützung bekommen, weil auch dort die wirtschaftliche Lage sich sehr stark verändert hat. Und das ist insofern interessant, dass ja NRW-Ministerpräsident Armin Laschet vor kurzem Journalisten als systemrelevant bezeichnet hat. Auf der einen Seite, jetzt kritisieren sie, der DJV kritisiert, dass hier jetzt ein ganzes System im Regen stehen lassen wird. Und auch wenn wir zum Beispiel nach Hamburg schauen, da haben wir gerade festgestellt, oder ist gerade eine Meldung vom Spiegel ins Haus geflattert, nämlich, dass dort auch Kurzarbeit im Laufe des Jahres nicht ausgeschlossen wird. Chefredakteur Steffen Klusmann möchte 10 Millionen Euro im laufenden Etat für dieses Jahr einsparen. Die unterschiedlichsten Maßnahmen gehören dazu. Zum Beispiel auch an die freien Etats wird damit gedacht. Und das machen sie deswegen, weil sie einfach erwarten, dass in diesem Jahr auch die Werbegelder dramatisch einbrechen.
Das Coronavirus verändert unseren Alltag und damit auch unsere Mediennutzung. Es gibt ein paar Zahlen, die dazu schon bekannt sind, dass die Einschaltzahlen für die Tagesschau zum Beispiel gestiegen sind. Allgemein verzeichnen öffentlich-rechtliche Angebote, überhaupt Informationsangebote, ein Plus. So viel wissen wir schon.
Es gibt aber weitere Veränderungen in der Mediennutzung und auf die wollen wir mal genauer blicken. Das tun wir zusammen mit Johannes Klingebiel. Er ist Teil des Innovationsteams bei der Süddeutschen Zeitung, sammelt gerade Zahlen dazu, wie sich die Mediennutzung verändert und ist jetzt live zu Gast bei Was mit Medien. Guten Abend.
Guten Abend, ihr beiden.
Ja, du beschäftigst dich gerade vor allem mit den Zahlen aus den USA und aus Deutschland. Dennis hat gerade schon gesagt, dass es wohl vor allem bei Informations- und Nachrichtenangeboten steigende Nutzungszahlen geben dürfte. Ist das soweit korrekt?
Total. Also durch die Bank kann man das eigentlich so sagen. Das betrifft Fernsehen, das betrifft Radio, das betrifft Digitales. Überall steigen die Zugriffe, weil die Leute eben verunsichert sind, auf dem aktuellen Stand bleiben wollen. Und das eben täglich, weil die Krise ja anhält.
Wer sind denn da die größten Gewinner?
Je nachdem. Es gibt leider nicht für alle Zahlen. Das ist so ein bisschen die Problematik, wie man das ein bisschen schwer sagen kann. Was man aber sagen kann, zum Beispiel der Spiegel hat laut eigener Aussage plus 81% im Jahresvergleich, also zum März letzten Jahres an Traffic dazu gewonnen. Die New York Times hat sich fast verdreifacht von 2,27 Millionen Zugriffen auf 6,5 Millionen Zugriffen. Tagesschau hattest du ja schon angesprochen, die hat plus 55% im Monatsvergleich Zuschauer gewonnen. Das zieht sich ziemlich durch.
Was ich vor allem aus den USA mitbekommen habe, dass ja auch einige Medienhäuser ihre Paywalls ausgeschaltet haben, zumindest für Inhalte, die sich mit dem Coronavirus beschäftigen. Hat das was gebracht?
Wahrscheinlich. Sagen wir mal so, ich glaube, die Traffic-Zugriffe wären wahrscheinlich trotzdem gekommen. Dass man die Paywall natürlich ausschaltet, hilft, dass die Leute wiederkommen, dass sie wissen, hey, wir können da auf Informationen zugreifen. Also gerade am Anfang haben viele Medien auch gesagt, wir schalten die komplett aus für alles, was mit dem Thema zu tun hat. Inzwischen, was man wieder sieht, ist, dass ein paar Sachen wieder angezogen werden, dass so die wichtigsten Meldungen außerhalb der Paywall bleiben, aber Berichte, längere Recherchen, vielleicht auch Interviews dann doch wieder hinter die Metered-Paywall oder eine feste Paywall wandern, Stück für Stück.
Da ist ja das eine die Nutzung, wenn es so um die Paywall geht, aber das andere ist ja der wirtschaftliche Aspekt dessen. Also aus Nutzungssicht hast du gerade schon ein bisschen geschrieben, was es gebracht hat möglicherweise. Muss man natürlich auch immer ein bisschen auch auf längere Sicht noch betrachten, aber was ist mit der wirtschaftlichen Komponente?
Ja, da wird es wieder so ein bisschen schwieriger. Ihr hattet beide ja schon angesprochen, diese ganze Thematik mit Anzeigengeldern. Natürlich, da jeder jetzt, also da wir in der Rezession rechnen für die Wirtschaft, fahren viele Firmen die Werbegelder runter. Das ist so das eine Problem hinter. Also die Traffic-Zahlen, selbst wenn ich mehr Traffic kriege, die bringen weniger Werbeeinnahmen. Das zweite Problem ist auch, dass viele Kampagnen, die vielleicht trotzdem geschaltet worden wären, inzwischen auf Stopp sind, weil das irgendwie Inhalte sind wie, keine Ahnung, ich treffe mich mit Freunden im Park, um Bratwurst XY zu grillen. Das wäre halt jetzt inzwischen so ein bisschen unsensibel. Deswegen hat man die Kampagnen dann eher auf Stopp. Das ist so das zweite Problem. Das führt halt dazu, dass ich habe zwar mehr Traffic und ich habe dadurch dann tatsächlich auch mehr Abo-Abschlüsse. Das ist der positive Teil dahinter. Aber ich generiere nicht die Werbeeinnahmen, die ich normalerweise generieren würde. Also die New York Times zum Beispiel spricht von minus 10% und das nur für einen einzigen Monat. Da müssen wir halt auch schauen, wie entwickelt sich das auf lange Sicht? Werden die Budgets noch weiter runtergefahren? Vielleicht auch wieder nicht. Also das ist so ein bisschen alles noch so im Flux und im Wandel. Aber bisher sieht es so aus, als würden Werbegelder zurückgehen dafür. Aber Abozahlen zumindest steigen. Ob sich beides ausgleichen kann, das muss man noch sehen.
Ein Punkt ist ja ganz interessant. Einige halten diese Pandemie für einen großen Podcast-Moment. Wir werden ja gleich hier in Was mit Medien noch über das Coronavirus-Update vom NDR sprechen. Das hören auch Freunde von mir, die sonst keine Podcast-Hörer sind. Und als jetzt die Ausgangsbeschränkungen kamen, da hieß es manchmal, das könnte auch ein Schub für Podcasts sein, wenn viele Leute jetzt mehr Zeit hätten. Was hast du darüber herausgefunden?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Sache, weil in Amerika haben wir minus 8% Podcast-Hörer inzwischen, was einfach daran liegt, dass Podcast für viele ein starkes Pendelmedium ist. So sehr ritualisierte Mediennutzung und ritualisierte Mediennutzung steht ja immer mit so einem Zeit- und einem Ortkontext. Und das ist immer so, ich pendel von zu Hause zur Arbeit und zurück. In Deutschland haben wir diesen Effekt interessanterweise nicht. In Deutschland haben wir tatsächlich einen Podcast-Zuwachs. Wahrscheinlich, weil die Pendelrouten nicht so lang sind, wie sie in Amerika sind, und wahrscheinlich auch, weil das Wachstum von Podcasts in Deutschland wahrscheinlich noch einen Ticken höher ist, als es momentan in Amerika ist. Aber interessanterweise sehen wir auch so ein bisschen, auch da, wir haben Nachrichtenpodcasts, werden viel, viel stärker genutzt. Das mehr meldet Podtrack, das ist ein amerikanischer Analytics-Dienst. Fiction-Podcasts steigen, also die Leute suchen auch nach ein bisschen Ablenkung, nach Escapism, wie man so schön sagt. Business-Podcasts gehen hoch, weil natürlich die Leute auf dem Laufenden bleiben wollen. Und genauso auch Kids- und Family-Formate werden auch mehr gehört. Sport auf der anderen Seite geht stark runter. Gleiches für TV und Film. Technologie interessanterweise auch. True Crime auch so ein bisschen nach unten. Die Leute wollen wahrscheinlich weniger düstere Sachen gerade im Alltag haben.
Die Realität ist da schon düster genug.
Ja.
Wie ist das mit anderen Formen vielleicht ritualisierter Mediennutzung, Streamingdienste zum Beispiel?
Ja, also witzigerweise ist es auch hier so ein sehr, sehr breites Bild. Also natürlich Netflix-Nutzung, Amazon Prime-Nutzung, also all diese Video-on-Demand-Nutzung ist natürlich hochgegangen. Logischerweise, das sieht man tatsächlich sogar auch also in der Nutzung selbst, also im Anteil des Traffics, die Streaming-Dienste haben. Also Disney Plus, Netflix, Apple TV, YouTube haben ja längst angekündigt, auch die Auflösung zu verringern, um so ein bisschen die Last von den Netzwerken runterzunehmen. Spotify ist so ein bisschen so eine interessante Sache. Auf der einen Seite, und das hat Quartz vermeldet, gehen anscheinend die Streams komplett runter. Also gerade die Top 200 Lieder wurden in Italien, in Spanien, in Frankreich knapp -20% weniger gehört als sonst. Spotify hat dazu nicht unbedingt aktuelle Zahlen. Die sagen von sich aus so, es wird schon gehört und auch irgendwie viel mehr Sportplaylists werden gehört und auch so diese Escapism-Sachen haben wir mehr. Es ist so ein bisschen so ein sehr gemischtes Bild, würde ich sagen.
Ich habe da eine These zu. Nämlich, dass das auch ein bisschen daran liegt, dass wir jetzt gerade in einer Situation sind, wo stärker wieder Lagerfeuermomente einfach gefragt sind. Und das bietet mir ein individualisierter Stream ja in dem Sinne nicht so. Also ich glaube, dass das vielleicht auch so ein Effekt sein könnte oder eine Ursache, warum das so zu beobachten ist.
Ja, ich kann zumindest bei mir auf jeden Fall bestätigen. Ich meine, ich bin mit meiner Freundin hier zusammen in der Wohnung. Ich traue mich nicht, mich so richtig abzukapseln, wie ich es vielleicht alleine machen würde, Podcasts zu hören, Streamingdienste zu hören. So gesehen, ich glaube ja.
Sagt Johannes Klingebiel aus dem Innovationsteam der Süddeutschen Zeitung zur Frage, wie das Coronavirus die Mediennutzung verändert.
Was mit Medien? Das virologische Medienmagazin.
Das Coronavirus hat Professor Christian Drosten zum Star gemacht. Christian Drosten ist der Leiter der Virologie an der Berliner Charité und nimmt sich jeden Tag eine halbe Stunde Zeit, um die Leute per Podcast auf den aktuellen Stand zum Coronavirus zu bringen.
Das Coronavirus-Update. Das ist ja mittlerweile einer der erfolgreichsten deutschen Podcasts überhaupt. Es gibt Menschen, die sprechen sogar vom deutschen Serial-Moment. Und den NDR, so wie man hört, hat der Erfolg dieses Podcasts wohl auch ein bisschen überrollt.
Christian Drosten fällt vor allem auf, weil er sehr unaufgeregt spricht, weil er sich Zeit nimmt, weil er differenziert und abwägt, auch mal einräumt, wenn er sich geirrt hat und trotzdem verständlich klar und deutlich bleibt. Es ist ein bisschen traurig, dass das so eine wohltuende Besonderheit ist, weil ich finde, das sollte generell ein Anspruch sein. Auf jeden Fall bekommt dieser Podcast, finde ich, zu Recht so viel Applaus im Moment.
Aber Christian Drosten, der fühlt sich in seiner neuen Rolle als Podcaster, bezeichnen wir es einfach mal, aber offenbar nicht durchgehend wohl. Er hat die Reichweite seines Podcasts jetzt nämlich schon mal einige Male dafür genutzt, auch deutliche Kritik an Medien und Journalisten in Deutschland zu äußern. Das war zum Beispiel hier der Fall in Episode 13 vom 13. März.
Ich muss auch sagen, weil Sie das fragten, ob ich mich wohlfühle in dieser Rolle, das ist für mich ein bisschen grenzwertig. Also ich habe immer wieder Situationen, wo ich mich nicht mehr wohlfühle. Das kommt zum Beispiel dann zustande, wenn ich sehe, da wird in der Zeitung, zum Beispiel auch aus diesem Podcast, etwas zitiert, was aber nicht vollständig ist. Und ich mache ja eigentlich diesen Podcast deswegen, weil man da so lange Sprechzeit hat und weil viele interessierte Bürger auch das Gefühl haben, dass sie diese halbe Stunde Aufmerksamkeit dieser Situation auch wirklich widmen wollen und dass sie wirklich vollständig zuhören wollen.
Ja, Dennis, du hast dich mit der Medienkritik von Christian Drosten tiefer beschäftigt. Welche Beispiele nennt er denn dafür?
Ja, er nennt für die Kritik, die wir gerade gehört haben, ein Beispiel. Das ist tatsächlich auch aus meiner Sicht sehr schwierig. Also er erzählt, wie er im Radio gehört und in der Zeitung gelesen habe, Drosten sagt, Schulschließungen müssen sein nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und möglichst schnell und mindestens 4 Wochen. Das hat er gesagt, aber über die spanische Grippe 1918 und nicht über das Coronavirus heute. Mhm. Das war 1918 eine Zeit, in der Schulschließungen für die Familien kein so großes Problem waren, wie sie es heute sind. Da war die Mutter nämlich fast immer Hausfrau, die Krankenschwestern Ordensschwestern. Und das ist ein Beispiel, da haben Leute offenbar abgeschrieben, was Christian Drosten im Podcast so sagt, aber nicht richtig zugehört. Mhm. Ich würde aber gern noch ein anderes Beispiel nennen, über das Christian Drosten getwittert hat. Da geht es um ein Interview, das er dem Stern gegeben hat. Schau mal hier, ich gebe dir das mal nach Berlin rüber. Mhm. Ich habe es dir markiert.
Okay, da bekommt er die Frage gestellt, wann wird im öffentlichen Raum wieder so etwas wie eine leichte Entkrampfung einkehren können. Und er antwortet, Zitat, das ist schwer zu sagen, ich glaube aber überhaupt nicht daran, dass wir in irgendeiner absehbaren Zeit wieder Fußballstadien voll machen. Das ist überflüssig, das wird es bis nächstes Jahr um diese Zeit nicht geben. Auf Dinge, die schön sind, aber nicht systemrelevant, wird man lange verzichten. Bei Schulen wiederum wird man vermutlich relativ bald nachschauen, ob die Maßnahmen so relevant sind oder ob man da den Druck wieder rausnehmen kann. Soweit Drosten.
So, was würdest du jetzt daraus machen für eine Überschrift? So mit deinem journalistischen Handwerkzeug, dann, ich sag mal, Reflexen als Online-Journalist.
Ich würde auf jeden Fall, bleibt bei mir jetzt erstmal hängen, bevor ich dann da eine schöne Zeile draus formuliere, dass Drosten sagt, dass es unwahrscheinlich ist, dass bis zum kommenden Jahr man wieder ins Fußballstadion kann.
Ja. Der Stern hat die Überschrift rausgemacht, Christian Drosten, Doppelpunkt, keine vollen Fußballstadien in den nächsten 12 Monaten. So.
Das ist jetzt, würde ich jetzt erstmal nicht sagen, dass er das so nicht gesagt hat.
Christian Drosten twittert dazu, diese Zuspitzung und Selbstverkürzung durch den Stern ist mir peinlich und entspricht nicht dem Zusammenhang des Interviews. Ich bin schockiert.
Was denkst du darüber?
Naja, also er hat viel Applaus für diese Kritik bekommen. Er hat durch seinen Podcast zurzeit ja auch viele Fans. Aber mich hat das doch ein bisschen ratlos zurückgelassen. Erstens wählt er dafür seine Verhältnisse ja doch sehr klare Worte. Also peinlich sei ihm das, schockiert sei er. Das ist für jemanden, der gerade diese ganzen Props dafür bekommt, wie ruhig er bleibt, zumindest in seinem Fachgebiet, schon eine entschiedene Wortwahl. Und zweitens, keine vollen Fußballstadien in den nächsten 12 Monaten ist nun einmal genau das, was er gesagt hat. Es war seine Aussage.
Aber ist seine Kritik nicht eher eine daran, dass die Überschrift das Interview auf diese eine Aussage verkürzt?
Ja, das ist vielleicht eher der Punkt. Darauf ist Christian Drosten dann im Podcast auch noch einmal eingegangen. Wir hören hier Episode 19 vom 23. März.
Was jetzt gerade am Wochenende passiert ist, ist, dass ich in einer großen Zeitschrift ein relativ differenziertes Interview gegeben habe, wo es über 2, 3 Fragen hinweg um das Thema ging, wie kann es jetzt denn weitergehen? Mhm. Also was macht man denn jetzt? Jetzt sind diese Maßnahmen alle in Kraft und wie sieht jetzt unsere Zukunft aus? Kann man da wieder raus? Und dann habe ich schon so zum Beispiel gesagt, naja, also wenn man sich mal anschaut, Fußballstadien mit Leuten füllen oder zur Schule gehen, da ist doch das zur Schule gehen wichtiger. Und deswegen glaube ich, dass wir so schnell nicht mehr volle Fußballstadien haben werden, aber dass wir relativ bald uns darauf konzentrieren müssen, Daten zu kriegen, um zu entscheiden, ob man vielleicht die ganze Schule oder auch nur einige Jahrgänge der Schule wieder zulassen kann. Mhm. Denn das ist ja wirklich wichtig. Also es ging mir um diese Unterscheidung, was ist hier eigentlich Spaßfaktor und was ist essentiell in der Gesellschaft wichtig. Und wo kann man jetzt drauf fokussieren, wenn man wieder aus diesen Kontaktmaßnahmen raus will?
So, das Ding ist so, wie er es jetzt im Podcast gesagt hat, wenn du dafür wieder eine Überschrift finden müsstest, ja. Welche würdest du nehmen?
Im Grunde hat er gesagt, Fußballstadien werden wir so schnell nicht mehr haben.
Du könntest vielleicht jetzt noch die Schulen reinbringen, so diesen Vergleich. Aber so
Schulen
einfach,
sind wichtiger als Fußball.
So einfach ist das auf jeden Fall nicht, wenn wir so ein journalistisches Handwerk betreiben, das sich Teasen nennt. Mhm. Der Stern selbst schreibt, er habe da als Teaser nur einen, Zitat, Teil einer längeren Passage zu gesellschaftlichen Distanzierungsmaßnahmen hervorgehoben, in der es um unterschiedliche Wertigkeit von Freizeitveranstaltungen gegenüber gesellschaftlich unverzichtbaren Einrichtungen geht. Und dann weiter, wir wollten damit in keinster Weise den Eindruck entstehen lassen, dass es in der aktuellen Debatte rund um das Covid-19-Virus um eine reine Fokussierung auf den Fußball geht. Darum geht es Christian Drosten, wie er an anderer Stelle unseres Interviews betont, ausdrücklich nicht.
Aber dann macht er mit seiner Kritik doch einen Punkt, oder?
Auf der einen Seite ja, weil das ja schon auch eine Kritik an einer Verkürzung ist, über die wir gerade gesprochen haben. Wir haben jetzt seit Monaten, seit Jahren fast ja das Phänomen, dass im Online-Journalismus zu oft verkürzt wird, der Kontext fehlt. Insbesondere in Teasern, auch in Zitattafeln oft, die bei Facebook, Instagram, Twitter gepostet werden. Da hat es ja schon eine Reihe von wirklich bösen Fällen gegeben. Und das ist eine Kritik, die sich Medienmacher aus meiner Sicht schon genauer anschauen und anhören sollten. Auch weil Christian Drosten in dem Zusammenhang einen aus meiner Sicht tatsächlich noch weiteren wichtigen Punkt nennt.
Dann kommt noch dazu, dass dieser Artikel zusätzlich auch noch hinter einer Paywall steht. Das heißt, wenn man dann auf diese Internetmeldung geht und dann sich das Interview anschauen will, dann muss man auch noch zahlen. Und das ärgert mich dann schon, weil das war für mich ein ganzer Nachmittag meiner Zeit, den ich da investiert habe. Natürlich auch in der Intention, Dinge zu sagen, die vielleicht wichtig sind und wo vielleicht auch ein Beitrag geleistet wird, eine Situation zu erklären, die so für die meisten Menschen im ganzen Leben noch nie vorgekommen ist. Und für mich natürlich übrigens auch nicht. Und wo wir alle nicht wissen, wie wir damit umgehen wollen. Und wo wir, glaube ich, im Moment ganz viel Stabilität in der Gesellschaft brauchen und auch in unserer Realitätseinschätzung, jeder für sich. Und es ist einfach schlecht, wenn Medien kommen und aus dieser Situation dann durch solche Kontrastierungen und solche Anreize immer noch versuchen, Geld zu machen.
Auch das ist ein Punkt. Also wie gut ist es, wenn Teaser auf eine falsche Fährte locken und die Auflösung nur hinter einer Paywall zu finden ist? So, und auf der anderen Seite kann man aus meiner Sicht hier schon darüber diskutieren, ob der Stern diesen Fehler gemacht hat. Und ich neige zu, nein, hat er nicht. Denn er hat nicht wirklich in die Irre geführt, sondern sich einfach auf einen Aspekt fokussiert. Und Teaser funktionieren ja auch selten so, dass sie sämtliche Differenzierungen und Abwägungen aufgreifen. Da müssen wir uns vielleicht nochmal bewusst machen, worum es beim Teasen eigentlich geht, nämlich Leute neugierig zu machen, ihnen die Relevanz von auch schwierigen oder tiefen Inhalten kurz klar zu machen, damit sie die Mühe aufbringen, sich damit auch über eine längere Strecke zu beschäftigen. Und Christian Drosten steht für längere Strecken, für eine tiefe Expertise, differenzierte Betrachtung. Also der Stern hat hier die Zuspitzung als journalistisches Handwerk eingesetzt, diese Inhalte zugänglich zu machen.
Wie regelt das eigentlich der NDR mit dem Podcast selbst?
Ja, das ist interessant. Auch dort zeigt nicht jede Überschrift die ganze Bandbreite. Also es gibt ein paar davon, bei denen ich mich dann frage, wie er da reagiert hätte, wenn der Stern das gemacht hätte. Nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Episode 10 heißt Großveranstaltungen absagen. Episode 12 heißt Schulen schließen und Gemeinden unterstützen. Es sind auch Verkürzungen, die nicht die ganze Bandbreite des Podcasts zeigen und für Christian Drosten dann auch kritikwürdig sein müssen. Übrigens auch deshalb, weil er immer wieder betont, er macht keine Politik, er trifft keine Entscheidungen, sondern liefert nur die Grundlage. Und Überschriften wie Großveranstaltungen absagen und Schulen schließen wären dann auch nicht so einwandfrei.
Ja, aber der Fußball, um das es ja nun tatsächlich nicht in erster Linie geht, ist ja schon mal ein anderes Thema.
Das sagst du, dass ja das ist. Ich verstehe das auch, weil ich auch zu denen gehöre, die sich jetzt nicht jede Woche vor den Fernseher setzen, Bundesliga gucken. Und in der Abwägung gibt es gerade mit Sicherheit auch Aspekte, die lebensnah sind, die Menschen interessieren, die mehr mit dem eigentlichen Problem zu tun haben, dem Coronavirus. Aber die Realität ist, das Thema Fußball hat für viele Menschen einen starken Nachrichtenwert. Wenn sie merken, daraus wird jetzt erstmal nichts mehr, dann vermittelt ihnen das vielleicht auch die Brisanz der Situation. Dann wollen sie mehr erfahren und genau das ist ja eigentlich die Absicht. Also an dieser Stelle hat Christian Drosten vielleicht auch ein schiefes Bild von Journalismus, wenn er es für dessen Pflicht hält, Dinge ungefiltert wiederzugeben. Und deshalb hat mich seine Kritik an dieser Stelle doch schon überrascht.
Kann es nicht sein, dass das auch einfach ein Zerrfeld zwischen Wissenschaft und Medien ist? Also die Wissenschaft auf der einen Seite, die nach bestimmten Regeln funktioniert, wo abgewogen wird, differenziert wird, nicht zugespitzt wird. Und Medien auf der anderen Seite, die zum Teil aufmerksamkeitsgetrieben sind und mit Zuspitzung und Schlagzeilen funktionieren?
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass das ein zentrales Problem und das eigentliche Problem ist. Ich weiß nicht, wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler du im Freundeskreis hast, die auch forschen noch und publizieren. Ich war mit einem Geschichtswissenschaftler befreundet und habe ihn immer gefragt, warum er nicht bloggt oder so die wirklich interessanten Themen, mit denen er sich befasst hat, mal irgendwie groß gemacht hat. Er hat zum Beispiel bei ganzen Serien wie Game of Thrones so deren geschichtliche Anlehnungen untersucht. Und ich bin als Journalist immer wahnsinnig geworden, weil er daraus aus meiner Sicht nichts gemacht hat. Und er hat dann immer gesagt, das kann ich nicht machen. Das ist komplett verpönt. Dann akzeptiert man mich in der Wissenschaft nicht mehr. Und das ist etwas, das Christian Drosten im Grunde auch sagt, hier in Episode 24. Das ist vom Dienstag.
Ich möchte da einfach auffordern, dass vielleicht auch die Medien sich klar machen, wie ihre Verantwortung ist. Und Leute wie mich zum Beispiel, die sich nicht exponieren müssten in der Öffentlichkeit. Ich brauche das nicht. Es gibt kein Erfolgsmaß in der Wissenschaft in Form von Podcasts oder Twitter-Followern. Im Gegenteil, für einen Wissenschaftler ist es gefährlich. Es kann wirklich karriereschädigend sein, sich zu sehr in die Öffentlichkeit zu begeben. Denn in der Öffentlichkeit muss man simplifizieren und muss Dinge vereinfachen. Und das steht einem Wissenschaftler eigentlich nicht gut.
Dabei finde ich, wir brauchen eigentlich mehr Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und deren Expertise. Und da haben wir jetzt zum Coronavirus mal einen, der sich an die Öffentlichkeit traut, sich über diese Bedenken aus dem Elfenbeinturm, um es mal böse zu sagen, hinwegsetzt. Und jetzt im Podcast auch damit droht, sich das nochmal anders zu überlegen. Mit einigen Dingen, mit denen er seiner Medienkritik dann schon einen Punkt trifft, mit anderen aber, die Wissenschaftler in der Öffentlichkeit aus meiner Sicht zum Teil auch hinnehmen müssen.
Dass sich Christian Drosten in seiner Rolle zum Teil so unwohl fühlt, liegt das vielleicht auch daran, dass ihn vor ein paar Wochen über die Fachkreise hinaus so viele Leute noch gar nicht kannten, er aber jetzt auf einmal so eine Medienkarriere im Turbo-Modus hingelegt hat?
Das könnte sein. Also ich würde zumindest einige seiner Aussagen so interpretieren, denn es gibt Punkte, die ihn befremden, die ich erst einmal für normal halte. Also Öffentlichkeit ist zum Beispiel ja immer mit einem gewissen Kontrollverlust auch verbunden. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es keine Pflicht für den Journalismus gibt, Dinge eins zu eins wiederzugeben. Christian Drosten beschwert sich in seinem Podcast vom Dienstag außerdem darüber, dass es in Zeitungen jetzt Karikaturen von Virologen zu sehen gäbe.
Ich sehe mich selber als Comicfigur gezeichnet und mir wird schlecht dabei. Und ich bin wirklich wütend darüber, wie hier Personen für ein Bild missbraucht werden, das Medien zeichnen wollen, um zu kontrastieren. Das muss wirklich aufhören. Es ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel in der letzten Woche es vermieden habe, noch irgendwelche Interviews zu geben oder im Fernsehen mich zu zeigen, außer einmal, das war eine Pressekonferenz, weil ich das Gefühl habe, dass inzwischen auch das visuelle Bild von Wissenschaftlern belegt wird mit Projektionen, die gar nicht existieren. Und dass Wissenschaftlern Dinge, auch mir natürlich, aber auch anderen Wissenschaftlern, Dinge angehängt werden, die so nicht stimmen. Ich habe gestern beispielsweise eine E-Mail bekommen, in der ich persönlich verantwortlich gemacht wurde für den Selbstmord des hessischen Finanzministers. Und wenn solche Dinge passieren, dann ist das für mich schon ein Signal dafür, nicht, dass wir nah an der Grenze sind, sondern dass wir über eine Grenze von Vernunft schon lange hinaus sind in dieser mediengeführten öffentlichen Debatte. Und ich habe damit langsam wirklich ein Problem und die Wissenschaft bekommt damit langsam wirklich ein Problem. Mit dieser doppelten Aussage, die sowohl von der Politik wie auch von der Wissenschaft kommt. Beide Seiten sagen, die Politik trifft die Entscheidungen und nicht die Wissenschaft. Das sagt sowohl die Politik wie auch die Wissenschaft. Und dennoch wird weiterhin immer weiter dieses Bild des entscheidungstreffenden Wissenschaftlers in den Medien produziert. Und wir sind, glaube ich, hier langsam an einem Punkt, wo dann demnächst auch die Wissenschaft in geordneter Weise den Rückzug antreten muss, wenn das nicht aufhört.
Das ist eine Medienkritik verbunden mit dieser Drohung auch am Ende, die ich für ärgerlich halte. Also es gibt ja weder die Medien, noch gibt es die Wissenschaft und deren Sprecher ist Christian Drosten auch nicht. Ja. Wir haben ja eben darüber gesprochen, wie er differenziert und selbst großen Wert auch auf dieses Differenzieren legt. Das tut er in seiner Medienkritik an dieser Stelle nur leider nicht. Also Karikaturen zum Beispiel sind eine völlig legitime, gebräuchliche Darstellungsform im Journalismus und er steht jetzt in der Öffentlichkeit, damit muss er klarkommen.
Aber mit einem Vorwurf, er trage jetzt eine Verantwortung für den Selbstmord des Finanzministers in Hessen, doch wohl nicht.
Nein, der ist natürlich völlig haltlos, aber diesen Vorwurf hat auch kein Medium geäußert und er führt diesen Vorfall auf die Berichterstattung zurück, nennt ihn kurz, nachdem er über die Karikaturen spricht, die es nun von ihm gibt. Also diese Medienschelte ist für mich so pauschal und undifferenziert, dass dabei die Kritik, die auch einen Punkt trifft, völlig untergeht. Er kritisiert ein paar Sätze später zum Beispiel die Art von Journalismus, die versucht, den Streit herauszukitzeln, das Provozieren, das Herausarbeiten unterschiedlicher Meinungen, das passiert in Talkshows ja. Das hat Christian Drosten auch schon mal über die Bundespressekonferenz gesagt, über die stichelnden Fragen dort zu, ja, ich nenne sie mal Showthemen wie dem Fußball oder dem CDU-Parteitag, während gerade eine Pandemie das Thema ist. Das ist auch für mich ein Punkt, der absolut diskussionswürdig ist. Von denen hat Christian Drosten einige auf der Liste, die wir uns als Journalistinnen und Journalisten zu Herzen nehmen sollten. Und bei anderen frage ich mich aber, ob er da nicht übers Ziel hinausschießt.
Wenn der Virologe zum Medienkritiker wird, die Analyse, Dennis, herzlichen Dank dafür. Wir haben uns jetzt ja schon die verschiedensten Facetten angeschaut, mit der wirtschaftlichen Medienkrise beschäftigt, mit der sich stark verändernden Nutzung von Medien, mit der Kritik von Experten an der Berichterstattung. Jetzt wollen wir uns noch mit einer weiteren Facette rund um die Pandemie beschäftigen, nämlich mit Fake News oder Falschmeldungen. Tja, und da gibt es nämlich sehr viele Themen, die eifrig via Messenger in Gruppen oder sozialen Netzwerken geteilt werden. Die Liste ist lang. Von der Behauptung, das Coronavirus sei weniger gefährlich als die Grippe, über Videos von einem Dr. Wolfgang Wodak, der alles so darstellt, dass die Grippemaßnahmen übertrieben seien, oder Warnungen vor Ibuprofen im Krankheitsfalle. Es gibt viele Faktenchecks im Netz, die da aufklären. Die haben wir auch schon bei uns hier im Programm gemacht. Außerdem haben Apple, Microsoft, Google und Facebook auch eigene Info- und Tracking-Seiten oder Apps im Netz veröffentlicht.
Und was dann beim Blick in Suchergebnisse oder in soziale Netzwerke darüber hinaus auffällt, Google, Facebook scheinen ihre Hausaufgaben zu machen. Man findet unter den Top-Treffern, wenn es ums Coronavirus geht, hauptsächlich Artikel etablierter Medienhäuser. Dort, wo vor ein paar Wochen vermutlich auch Inhalte dabei gewesen wären von Verschwörungstheoretikern oder Wunderheilern.
Wie groß ist aber das Problem der Fake News rund um Corona und was kann man da machen? Das fragen wir jetzt einmal nach. Einmal bei Facebook in Form von Guido Bülow. Er ist Head of News Partnerships in Central Europe und jetzt live bei uns. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Und einmal bei einem Partner-Faktenchecker. Facebook arbeitet in Deutschland mit der dpa und dem Recherchezentrum Korrektiv zusammen, das nicht nur für Facebook Fakten checkt. Heute kam raus, dass auch Google im Kampf gegen Falschmeldungen Geld ausgeben will und da gehört auch Korrektiv zu den Empfängern. Korrektivchef David Schrafen ist auch live bei uns. Guten Abend.
Guten Abend, hi.
David, ihr seid als Faktenchecker an der Front unterwegs. Wie groß ist das Problem rund um die Falschmeldungen zum Coronavirus?
Extrem hoch. Also die ganze Welle hat sehr früh angefangen, schon im Januar ging es los. Seit mehreren Monaten sind wir also unterwegs und erleben riesige Schwämme an allen möglichen Unsinn, den du gerade schon im Wesentlichen erzählt hast. Vitamin C kann man noch dazu bringen als großen Wunderheiler, den man einnehmen sollte. Aber auch ganz gefährliche Sachen, wo halt Leute schlicht bestreiten, dass es eine Gefahr gibt durch Corona und die mit Fake News Menschen auf die Straße schicken.
Guido, was beobachtet Facebook denn auf all seinen Plattformen rund um das Thema Fake News und Coronavirus?
Also zuerst vorweggestellt, ich meine, wir haben natürlich überhaupt gar kein Interesse daran, dass Falschmelder auf unseren Plattformen kursieren, weshalb wir ja vor einigen Jahren schon angefangen haben, unter anderem auch mit David und dem Team von Korrektiv gegen Falschmeldungen vorzugehen. Und neben faktenbasierter Berichterstattung sehen wir natürlich auch, dass viele Meldungen mit fraglichen, gesundheitsbezogenen oder medizinischen Behauptungen auf der Plattform kursieren oder auf unseren Plattformen kursieren. Letztendlich geht es um drei Dinge, die wir machen müssen oder um die wir uns kümmern. Zum einen diese Falschmeldung eben einzudämmen, beispielsweise mit dem Team von David und der dpa in Deutschland. Aber eben Menschen auch auf zuverlässige Informationen hinweisen. Und das hattet ihr ja gerade eingangs auch schon erwähnt, das passiert auf unseren Plattformen. Und eben auch Gesundheitsexperten, Regierungen oder Unternehmen und Gemeinschaften dann auch unterstützen, nachhaltig zu unterstützen.
Ihr habt seit 2018 eine neue Regel, dass ihr Inhalte auch stärker löscht. Findet das zur Pandemie rund um Falschmeldungen zum Coronavirus Anwendung?
Das findet Anwendung, ja. Also ganz richtig, die Regel gibt es schon seit 2018 und ist bei vielen ehrlicherweise nicht so präsent gewesen und in der Vergangenheit schon angewandt worden, beispielsweise in Samoa, wo ein Ausbruch von der Masern zu Falschinformationen geführt hat, und wir das von der Plattform entfernt haben. Und das passiert auch heutzutage. Also wenn uns Gesundheitsbehörden oder unsere Faktenprüfer Dinge melden auf der Plattform sehen oder aber unsere Nutzer, prüfen wir das und löschen das. Ich glaube, das Populärste, worüber wir häufig jetzt auch gesprochen haben, war das Bleiche Corona hält. Das ist natürlich totaler Quatsch und solche Dinge sind gefährlich. Die gefährden Menschenleben, die nehmen wir sofort von der Plattform runter.
David, was glaubt ihr denn, was sind denn die Ursachen für die Fake News?
Einmal die Hoffnung der Menschen auf Wunderheilung. Also viele glauben und möchten einfach gerne glauben, dass irgendwelche Hausmittel helfen oder irgendwelche Wunderheiler. Das ist so der eine Grund, das ist der harmlose Grund. Dann gibt es so, ich nenne sie mal Pseudowissenschaftler, das sind Leute, die oft in sachfremden Themen unterwegs sind und meinen dann den Heiligen Gral gefunden zu haben und auch Falschmeldungen produzieren und sich daran versteifen. Auch das ist mehr oder weniger harmlos, können aber große Probleme geben. Und dann gibt es halt Leute, die gezielt Desinformation einsetzen. Das konnte man jetzt auch wieder sehen, wo halt Leute versuchen, mit Falschinformationen Hass in die Gesellschaft zu sehen. Ein Beispiel, jetzt gerade aus der aktuellen Zeit zu Corona, da wird dann halt gesagt, die Bekämpfung der Corona-Pandemie wird benutzt, um einen großen Gehorsamstest zu machen, ob die Menschen der Regierung gehorchen. Darum ging es. Und das ist halt irre. Da wird halt versucht, die Gesellschaft zu zersetzen in einer der größten Krisen, die wir überhaupt haben.
Guido, du dürftest in den vergangenen Monaten und Jahren jetzt nicht nur angenehme Gespräche über Falschmeldungen auf eurer Plattform geführt haben. Bei dem, was jetzt beim Coronavirus bei euch an Maßnahmen plötzlich passiert, werden sich nicht wenige sagen, warum nicht gleich so? Weil das eine gefährlich für die Gesundheit ist und das andere nur gefährlich für die Demokratie?
Also du hast natürlich vollkommen recht. Wir haben schon seit einigen Jahren widmen wir uns dem Thema Falschmeldung und haben uns dem Kampf gegen Falschmeldung verschrieben, weshalb wir mit diesem Programm ja auch schon Ende 2016, Anfang 2017 angefangen haben. Jetzt ist es nun mal so, dass bei Gesundheitsthemen haben wir eine ganz konkrete Situation. Wir können Empfehlungen von Experten, beispielsweise, ich hatte gerade den Virologen Drosten im Interview, es gibt das Bundesgesundheitsministerium, die Welt, die WHO, die uns ganz konkrete Empfehlungen geben können, denen wir auch folgen können. Bei beispielsweise politischen Meinungen ist es wesentlich schwieriger. Da ist es nicht gleich immer schwarz oder weiß. Und daher fällt es uns an der Stelle wesentlich schwieriger zu handeln, als es jetzt tatsächlich bei den Gesundheitsthemen ist, wo ganz klar ist, wo ist die Grenze zwischen Dingen, die Menschenleben beispielsweise gefährden oder eben auch nicht.
David, wenn ihr euch das anschaut, auch wie sich diese Meldungen verbreiten, welche Verbreitungswege beobachtet ihr denn bei Fake News, wenn du uns das so in einer halben Minute einmal darstellen kannst?
Also der klassische Weg war lange Zeit immer Facebook. Gleichwohl ist das so, dass viele der Bemühungen von Facebook auf Facebook mittlerweile zielführend sind. Also da sind halt die Verbreitungswege ziemlich bekannt. Viele werden eingeschränkt. Da ist das nicht mehr so leicht. Was wir im Moment bemerken, wo halt der größte Unfug herkommt und auch die schädlichsten Sachen herkommen, ist vor allen Dingen YouTube. Da kann halt ungefiltert allergrößter Scheiß verbreitet werden, der dann geteilt wird, oft über WhatsApp als Link, und dann hat man halt Unfug, der nicht widersprochen auf YouTube läuft, 10.000-fach geklickt wird, der dann gleichzeitig über WhatsApp geteilt wird und dann in Freundesketten hereinkommt, wo man halt dem Freund vertraut. Der Freund vertraut dem Freund. Warum soll er einem eine falsche Information schicken? Und so werden die Falschinformationen selbst viral.
Herzlichen Dank an David Schraven vom Korrektiv und Guido Bülow von Facebook im Einblick in die Arbeit gegen Fake News rund um die Corona-Pandemie. Schönen Abend euch noch. Dennis, das war sie, die Ausgabe von Eine Stunde Was mit Medien für heute. Bleibt alle gesund und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.